Wie ihr letzten Sonntag gemerkt habt, ist ein bisschen was anders geworden in unserer Gottesdiensteinteilung mit der Predigt und so weiter. Der Oleg ist ja jetzt unterwegs Richtung Ukraine und wird dort nochmal eine weitere Fahrt unternehmen. Und da sollten wir uns auch nochmal dran denken, dass wir an ihn denken, dass er behütet und wohlbehalten wieder ankommt, genauso wie die Jugend. Und ich weiß nicht, wie es im Andi geht. Liegt er noch im Krankenhaus, Anke?
Ja, er ist noch im Krankenhaus.
Okay. Ich denke, das gibt uns Grund genug, dafür nochmal zu beten. Ich möchte, dass er sitzen bleibt. Ich werde es tun. Herr Jesus Christus, ich möchte dir recht herzlich danken für diesen Sonntagmorgen. Ich möchte danken für den Gottesdienst, den wir feiern dürfen in deinem Namen. Und dass wir auch jetzt diese Verheißung in Anspruch nehmen dürfen, dass du jetzt gegenwärtig bist und uns auch hörst und uns siehst, wie wir sind, mit was wir gekommen sind, mit welchen Belastungen, mit all dem, was uns bedrückt und bedrängt. So möchte ich dich als erstes für den Andi bitten, dass er wieder gesund wird, dass du bei ihm bist, dass du ihn tröstest, dass er ja auch gerade, dass du die Ärzten Weisheit gibst, ihn zu behandeln. Und da möchte ich dich auch für die Jugend bitten, dass wenn sie jetzt losgefahren sind, vor einer halben Stunde, dass du sie auch behütest und sie wohlbehalten wieder hier anbringst. Ja, dass sie hier auch pünktlich da sein können zu dem, was sie morgen noch ansteht bei einigen. Dass sie pünktlich auch dort sein können, wo sie Termine haben. Möchte ich auch nochmal für Oleg bitten, dass du ihn bewahrst und behütest, dass er diese Fahrt unternehmen kann. Dafür möchten wir dir danken. Und ich bitte auch, dass sie zum Segen wird für viele Flüchtlinge in der Ukraine, dass sie die notwendigsten Dinge bekommen, die sie brauchen. Und ich denke auch das, was er mitnimmt und mitbringt, zurück wieder, dass das auch behütet ist und dass es auch zum Segen wird für viele, Herr. Amen. Ja, wir sind vor... Ich muss einschalten, Entschuldigung. Ja, wir sind vor ein paar Wochen in einen Reisebus eingestiegen. Wir haben eine Fahrt unternommen, eine sogenannte Städtereise, durch die Städtereise der 7-Cent-Schreiben in der Offenbarung. Wir haben so einen schönen alten Bus gemietet und ich denke, der Fabian wird hinten schon ganz nervös, wenn er den sieht, dass er den nämlich gerne fahren will. Das ist für mich eigentlich unzweifelhaft. Wir nehmen also auch heute Morgen wieder Platz in diesem Gottesdienst und denkt euch einfach vor, stellt euch einfach vor, ihr sitzt in diesem Bus drin und wir fahren miteinander gemeinsam los. Und wir haben eine weitere Station der Sendschreiben vor uns heute Morgen. Wir haben begonnen vor ein paar Wochen mit den Sendschreiben und ich möchte ein paar Verse vorlesen, mit wem wir es eigentlich letztendlich zu tun haben. Da ist die Rede von Jesus Christus und von Johannes, der vor Jesus Christus vor dem Thron steht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Das ist unser normaler Zustand, wenn wir vor Gott stehen. Wir sind eigentlich geistlich gesehen tot. Und so wird es auch dieser Gemeinde heute Morgen gehen. Sie ist geistlich gesehen tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und sieh, ich bin lebendig vor dir in Ewigkeit zu Ewigkeit. Vor Gottes Gegenwart sind wir tot. Nur wenn er seine Hand auf uns legt und uns wieder belebt, dann kann Leben in uns hineinfließen. So wie er damals Adam und Eva dieses Leben eingeblasen hat, diesen lebendigen Odem eingeblasen hat, so ist auch diese Gemeinde, von der wir heute hören werden, nur dann lebensfähig, wenn er sie auferweckt und genauso wie diesen Johannes, diesen Prophet, auch wieder belebt. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast und die 7 goldenen Leuchter betrifft. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind die sieben Gemeinden. Es ist ein bisschen verwirrend, wie Johannes hier schreibt, was er gesehen hat. Er soll etwas sehen, er soll etwas beschreiben, was er gesehen hat in der Vergangenheit, also was jetzt unmittelbar hinter ihm liegt. Er soll etwas beschreiben, was ist, er soll die Gegenwart beschreiben und was nach diesem geschehen wird. Er soll die Zukunft beschreiben, was auf die Gemeinden zukommen wird. Und er redet hier von sieben Sterne, sind die Engel. Die Engel kann man auch einfach als Boten übersetzen. Ein Engel ist nicht nur ein Engel, ein Angelos, er kann aber auch als dieses Wort kann auch als Bote übersetzt werden. Vielleicht sind Besucher gekommen, die Johannes auf der Insel Patmos, wo er gefangen gelegen ist, wollten ihn besuchen und waren gerade diese Abgesandten der Gemeinden in Laodicea, in Ephesus und so weiter, das sieben Sendschreiben. Und Jesus gibt ihnen eine Botschaft mit, wie er diese Gemeinden beurteilt. Und wir haben jetzt von der Vergangenheit gesehen, hier sehen wir auf der linken Seite, in der linken Hand, wie Jesus diesen sieben Sterne hat, diese sieben Botschaften, die er diesen Boten mit auf den Weg gibt, dass er den Gemeinden ausrichten darf. Und so haben auch wir heute Morgen indirekt auch diese Botschaft entgegenzunehmen, wie Jesus die Gemeinden beurteilt. Die Gemeinden in Laodicea, in Philadelphia, in Ephesus, die hat es zu allen Zeiten in der Kirchengeschichte gegeben. Es hat Gemeinden gegeben, die voller Leben waren, die aufgeblüht sind, die ohne Tadel von Gott beurteilt wurden. Es hat aber auch Gemeinden gegeben, die am Sterben waren. Es hat Gemeinden gegeben, die ohne Gott, ohne Jesus existiert. Und ich sage jetzt nicht mehr, gelebt haben. Wir haben Laodicea besucht, wir haben die Besonderheit, die ich jetzt angefangen hatte, ich habe die Fahrt von hinten begonnen. Also Laodicea war die letzte Gemeinde, die in der Offenbarung erwähnt wird. Es war eine überhebliche Gemeinde, so war sie beschrieben, die haben Gott nicht mehr gebraucht. Die haben ohne Gott existiert, die haben gesagt, wir sind stark genug, wir schaffen das. Der Satz der Bundeskanzlerin, wir schaffen das, war nicht bezogen auf die Flüchtlingskrise, sondern wir schaffen das, weil wir so viel Geld haben, wir können unsere Stadt, die in einem Erdbeben gleich dem Erdboden klar gemacht wurde, das können wir selber aufrichten, das können wir selber bezahlen. Wir sind stark genug, wir brauchen Gott nicht. Und Jesus muss dieser Gemeinde Laodicea sagen, du, ich stehe vor deiner Tür, ich klopfe an. Er muss anklopfen, dass die Gemeinde erstmal hört, dass Gott vor ihrer Tür steht, dass Gott mit ihr reden möchte, dass Gott wieder eingelassen wird. Also diese Gemeinde hat Gott nicht gebraucht. Und so ist es genauso in unserem Leben auch. Wie oft sind wir in diesem Zustand, dass wir Gott beiseite schieben, das mache ich selber, ich brauche Gott nicht und lasse Gott gar nicht mehr in mein Leben ein. Und dann haben wir eine zweite Gemeinde gesehen in Philadelphia, die eine starke, schwache Gemeinde ist. So habe ich es damals überschrieben. Eine Gemeinde, die ihrer Schwachheit bewusst war, die in einem kindlichen Vertrauen Gott immer wieder eingeladen hat, in ihr Leben hineinzukommen. Sie war sich ihrer Schwäche bewusst. Sie hatten nicht viel, aber trotzdem war sie in ihrer Einfachheit, in ihrer Schlichtheit, in ihrem kindlichen Vertrauen so auf Gott geworfen, dass Gott sich immer wieder dieser Gemeinde offenbaren konnte. Wir unternehmen also heute nicht eine Reise in unserem Bus, um eine politische Gemeinde zu besuchen, wie Rastatt jetzt hier eine Verwaltung hat. Wir besuchen nicht die Stadt Fano, die Partnerstadt unserer Stadt ist, sondern wir besuchen eine Kirchengemeinde. Eine Gemeinde, wie wir heute Morgen auch in unserem Raum hier versammelt sind. Und Gott hat eine Botschaft für uns, die er in diese Gemeinde hineinrufen möchte. Und da die Gemeinde aus vielen einzelnen Gliedern besteht, spricht Gott eigentlich heute Morgen auch direkt zu uns. Und ich möchte das nicht verurteilend sagen oder anklagend sagen, es trifft mich vor allem in erster Linie selber. Wir besuchen heute Morgen die Gemeinde in Sardes. Und im Vergleich zur letzten Gemeinde, die eigentlich wieder aufbauend war, nachdem man die Laodicea-Gemeinde besucht haben, wird es heute Morgen ein bisschen wieder heftiger. Der Josef würde sagen, man würde der Gemeinde mal an die Rippen fassen. Das waren so seine Ausdrücke früher. Sardes, eine fast tote Gemeinde. Ein bisschen was zu Land und Leute, wo liegt Sardes? Wir haben hier Laodicea besucht, das lag hier an diesem Kreuzungspunkt mit einigen Straßen, die der damaligen Welt eigentlich viel Reichtum bedeutet haben und auch versprochen haben. Wir sind von Laodicea in den Nordwesten gefahren, nach Philadelphia, und gehen heute ein paar Meter oder ein paar Kilometer weiter nach Sardes. Also die Fahrt wird nicht so lang, sie wird nicht holprig, sie ist eher angenehm zu fahren. Und wenn wir eine Klimaanlage in unserem Bus haben, ist es auch heute sehr angenehm. Und ich denke auch so heute Morgen ist es angenehm vom Klima, es ist nicht mehr so heiß. Wenn ihr ein bisschen genauer hinguckt an diese Karte, die liegt an einem Fluss. Das ist hier dieser Fluss, der hier ist glaube ich ein kleiner See. Aber es ist ein Tal, das sehr eng ist. Sardes lag unten am Berg und sie hatte eine Zitadelle, die fast uneinnehmbar war. Sie wurde nur zweimal in ihrer Existenz erstürmt und ja, sie ist auch heute noch zu sehen, man kann sie heute noch besuchen. Sie ist richtig gehensteil, es ist richtig ekelhaft, da hochzukommen. Die Soldaten haben immer wieder versucht und haben es nie geschafft. Es ist nur einmal passiert, dass er dann richtig eingenommen wurde, weil ein Soldat da oben seinen Helm verloren hat und er ist runtergestürzt ins Tal. Und dann hatte dieser Soldat halt eben das Bedürfnis, ich möchte meine Ausrüstung wieder vollständig haben, wenn es eng wird. Er ist dann runtergeklettert, hat seinen Helm geholt und ist wieder hochgeklettert. Das Fatale war, dass er in dieser Zeit beobachtet wurde, wie er da hochgegangen ist. Und der damalige Befehlshaber der Armee, die angerückt ist, haben dann das nachgemacht, haben dann gesucht, wo ist er da hochgegangen und haben den Weg gefunden. Und dann war natürlich Polen offen, Entschuldigung, aber dann war natürlich die Stadt dem Verderben anheimgefallen. Sie hatte einen riesigen Artemis-Tempel, der war 100 Meter lang und 50 Meter breit. Hier wurde die Artemis angebetet. Das war ein richtig tolles, schönes Gebäude und hat auch ein bisschen was von seinem Reichtum. Auch diese Stadt war reich. Und ich meine, diese Ecke in der heutigen Türkei, die Leute haben damals irgends verstanden, mit Geld umzugehen. Die waren reich. Die haben Verstand gehabt zum Teil, sie haben gewebt, sie haben Kleider geschaffen, das haben wir in Laodicea gesehen. Die haben Ärzte gehabt, die besten Ärzte der damaligen Zeit, die man nur haben konnte. Und dieses Pflaster, diese Ecke hat irgendwie was von Reichtum und ja, etwas dargestellt. Die Leute haben was gegolten, sie sind was gewesen. Dieser Fluss, von dem ich eben geredet habe, der war etwas ganz Besonderes, weil da drin hat man nämlich Gold gefunden. Und das war auch so ein Punkt, wo die Gemeinde in Laodicea profitiert hat. Es war eine reiche Gemeinde, sie waren etwas, das gegolten hat, der nach was außen ausgestrahlt hat. Sie waren eine Gemeinde, die reich war, sage ich jetzt auch mal. Nicht nur die politische, auch die kirchliche Gemeinde. Und wie gesagt, man hat Gold gefunden und man sieht es jetzt schlecht, dieser Mann war sehr bekannt und er ist bis heute noch bekannt. Wenn ich jetzt drauf drücke, was könnt ihr lesen? Kennt ihr diesen Mann? Der Krösus von Lydien. Gelebt wie Krösus, sagt man ja heute noch. Dieser Mann war wirklich schweinereich. Das war der Erfinder, der hingegangen ist, hat dieses Gold genommen, hat es in Geldmünzen geprägt. Also es war der erste Mann, der die Geldwirtschaft erfunden hat. der Münzen geprägt hat, ist heute noch nachgewiesen, dass dieser Krösus in der Lage war, das gedruckte oder bedruckte Gold, also diese Münzen, als Zahlungsmittel einzuführen. Und natürlich hat er auch da kräftig verdient. Und so hat es auch in diese Gemeinde abgefärbt. Das war ein Zentrum des Geldes, ein Zentrum des Reichtums. Man hat noch ein bisschen was mit Kleider gemacht. Da ist davon auch später die Rede, dass man weiße Kleider anziehen, sich kaufen soll und anziehen soll. Das war der Krösus von Lydien, der auch heute noch der Wunsch von vielen ist, Leben wie Krösus. Ja, und es gibt eine Struktur in diesen Sendschreiben, die immer wieder aufgegriffen wird, wo es notwendig ist und wo man es auch erkennen kann. Es gibt einmal eine Berechtigungsformel, so spricht Jesus Christus. Ich spreche, er ist mehr oder weniger derjenige, der hier den Ausweis vorhält. Ich bin derjenige, der die Berechtigung hat, euch zu beurteilen. Kein anderer kann das tun, ich nur kann euch beurteilen. Und bitte nehmt dieses Urteil euch zu Herzen. Er ist derjenige, der diese Berechtigung hat, uns als Gemeinde zu beurteilen. Es gibt fernerhin ein Lob, wenn denn vorhanden, und in dieser Gemeinde ist nicht viel zu sehen. In anderen Gemeinden wie Philadelphia, da fällt das Lob überschwänglich aus und da findet man nicht mal einen Tadel. Aber hier ist gerade umgekehrt, da fällt das Lob weniger gut aus, aber der Tadel fällt etwas höher aus. Es gibt einen Tadel, ich werfe dir vor. Gott sagt es ganz deutlich, er hält nicht mit irgendwelchen Beschönigungsreden oder Formeln vor uns, ach ja, ihr seid ja doch so toll, ihr macht ja doch so viel. Nee, Jesus Christus ist in der Richtung sehr genau und drückt es auch sehr genau aus. Er gibt ihnen einen Rat, kehre also um, geh nicht diesen Weg weiter, den du so bisher gegangen bist, sondern kehre einfach um. Er gibt ihnen eine Warnung, sonst werde ich bald kommen, und das werden wir heute auch hören. Und er gibt ihnen eine Verheißung, wenn du das überwindest, wenn du meinem Rat gefolgt bist und umkehrst und Buße tust, dann wirst du das und das bekommen. Und es gibt eine Schlussformel, und auf die lege ich immer wieder großen Wert, wer Ohren hat zu hören. Macht mal die Bewegung hier. Zieht euch heute Morgen an den Ohren. Ihr habt es gemerkt, ihr habt es gespürt. Die sind noch da. Ihr habt also heute Morgen, als ihr dieses Gebäude betreten habt, nicht die Ohren weggemacht und habt sie vorne abgegeben, sondern sie sind unweigerlich mit euch hereingekommen. Also ihr hört auch jetzt diese Botschaft und ihr habt Ohren und ihr könnt euch nicht mehr rausreden, dass ihr diese Botschaft nicht gehört habt, es sei denn, ihr geht jetzt raus. Wenn ihr aufs Klo müsst, dürft ihr das tun, aber ansonsten, ja. Fangen wir an. Und dem Engel der Versammlung in Sardes schreibe, diese sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Sei wachsam und stärke das Übrige, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor meinem Gott. Gedenke nun, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nicht wachen wirst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, um welche Stunde ich über dich kommen werde. Und der zweite Teil. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird von weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Beginnen wir mit der Berechtigung. Warum hat Gott eine Berechtigung, warum hat Jesus Christus eine Berechtigung, zu uns zu reden? Er sagt, und den Engel der Versammlung, also dem Bote, der diese Botschaft übermitteln soll, der Versammlung in Sardes, schreibe, dies sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich habe die sieben Boten hier und ich lasse euch eine Botschaft der sieben Geister. Die sieben ist die Vollzahl, die in der Bibel beschrieben wird. Das heißt, die sieben Geister ist der Heilige Geist gemeint. Der Heilige Geist, der auch ganz speziell eine Botschaft ausrichten soll für die Gemeinde in Sardes. Jesus Christus ist derjenige, der diesen Geist besitzt, der in der Gemeinschaft des Geistes lebt und der die Gemeinschaft des Geistes auch in diese Gemeinde in Sardes wieder hineintragen möchte. Er möchte, dass dieser Geist wieder lebendig wird, dass dieser Geist wieder Leben schafft, das vorher nicht mehr da war. Der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Gott hat sieben Sterne, die sieben Sterne der Gemeinde. Gott ist diese Gemeinde äußerst wertvoll. Jesus Christus hat für diese Gemeinde sein Leben gegeben. Er ist bereit gewesen, ans Kreuz zu gehen. Er ist bereit gewesen, sein Blut fließen zu lassen. Er ist bereit gewesen, diesen Hass, den die Menschen der damaligen Zeit und den wir auch in uns mittragen, stellvertreten, er hat diesen Hass ertragen, dass Jesus Christus alles auf sich genommen hat, diese Erniedrigung, dieses ich kann es nicht beschreiben, was der Jesus da am Kreuz erleben musste, bevor er ans Kreuz geschlagen wurde, und die Schmerzen der Kreuzigung an sich und das Sterben am Kreuz selber und das Fließen des Blutes, das er hingegeben hat als stellvertretendes Opfer für mich und auch für dich heute Morgen. Jesus Christus ist für dich gestorben und Jesus hält diese Gemeinde Rastatt in seinen Händen. Es ist was ganz, ganz Wertvolles, was er in seinen Händen hält. Und so darfst du auch für dich in Anspruch nehmen, wenn die Gemeinde für Jesus Christus so wertvoll ist, dann bin auch ich so wertvoll für ihn. Dann bist auch du so wertvoll für ihn. Und du darfst es in Anspruch nehmen, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist, dass er für deine Sünden bezahlt hat. Und warum soll er dann nicht alle Berechtigung haben, zu uns zu reden, zu dir zu sprechen? Er ist derjenige, der diesen Erlaubnisschein hat, wenn Andreas bei der Polizei nun auf die Straße geht, hält ein Auto an, dann zeigt er hier seinen Ausweis und er zeigt hier mit seiner Uniform, dass er die Berechtigung hat, dieses Auto anhalten zu dürfen und den Fahrer zu kontrollieren. Und so ist es auch Jesus, der die Berechtigung hat, der alle Berechtigung hat, weil er alles für diese Gemeinde, für unsere Gemeinde, für die Gemeinde in Sardes getan hat. Es gibt ein Lob. Ich kenne deine Werke, heißt es. Nur vier Worte. Ich kenne deine Werke. Jesus Christus kennt deine Werke, die du getan hast. Die du getan hast für ihn, die du getan hast mit ihm, die du getan hast ohne ihn. Er gibt jetzt hier keine direkte Wertung, was die jetzt genau getan haben, wie die Werke ausgesehen haben, aber Jesus kennt sie. Ist relativ kurz gehalten, dieses Lob. Der Tadel ist ein bisschen größer, leider. So ist dieser Tadel. Und ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast und du bist tot. Das heißt, Jesus sieht diese Werke, die er jetzt in Sardes sieht, was da getan worden ist oder auch nicht getan worden ist, und er beurteilt sie, dass du den Namen hast, dass du lebst. Also scheint nach außen hin alles okay zu sein. Man hat diese Gemeinde von außen beurteilt, also Menschen von außen, nicht mal Gott, sondern Jesus Christus beurteilt sie ja. Es erscheint der Ausdruck oder der Eindruck, diese Gemeinde funktioniert. Da werden schöne Lieder gesungen, nichts gegen euch jetzt. Da werden schöne Lieder gesungen, da geht man regelmäßig zum Gottesdienst. Aber alles, was getan wurde, ist vom Tod geprägt. Jesus beurteilt diese Gemeinde als tot, als geistlich tot. Ich habe dieses Bild gefunden im Internet. Da wird eine Gemeinde zu Grabe getragen. Ihr habt da schon oft Beerdigungen mitgemacht, der ein oder andere. Die Jüngeren vielleicht noch nicht so viel. Aber da wird ein lebloser Körper in einem Sarg auf einem Friedhof zu Grabe getragen. Und ich denke, es kann nichts Tragischeres geben, als wenn eine Gemeinde hier zu Grabe getragen wird. Wenn diese Gemeinde in sich tot ist und wenn die Gemeinde nicht mehr spürt, dass Leben in ihr ist und sie nicht merkt, dass sie innerlich, geistlich tot ist. Im Grunde genommen bringt die Gemeinde sich selber auf den Friedhof. Die Gemeinde beerdigt sich selber und das Schlimme ist, die Gemeinde in Sardes hat es nicht mal gespürt. Und ich habe mich dann gefragt, woran liegt das? Woran liegt das, dass man nicht mehr merkt, dass man lebt? Wenn ich jetzt der Linda auf dem Zeh stehe, dann wird sie wahrscheinlich schmerzverzerrt das Gesicht verziehen, weil ich bin ja doch ein bisschen schwerer als du. Es wird wehtun. Also sie spürt dann noch, dass sie lebt, weil es wehtut. Die Gemeinde hat nichts mehr gespürt. Da war der Zustand schon in einem Bereich, wo man sagen muss, der ist sehr, sehr bedenklich. Da hat man vielleicht so, im Fernsehen sieht man es als, wenn dann diese Geräte in der Intensivstation an einem hängen und man hört nur noch das Piep, diesen Dauerton. Da ist es vorbei. Woran lag das? Zu nachlässig Gottes Wort gelesen? Man hat es nur noch gemacht, weil man es machen musste, weil es die Gemeinde fordert. Da kommt die Gemeindeältesten, du musst jeden Tag eine Stunde in der Bibel lesen. Und wenn du das nicht tust, dann bist du ein schlechter Christ. Man sucht hinter den Leuten irgendwas zu finden, was vielleicht noch Leben bedeutet, aber macht dieses Lesen der Bibel, das Lesen von Gottes Wort nur noch von Routine geprägt. Man macht es nur, weil man es muss. Man macht es nur, weil es andere von einem erwarten. Man macht es nur aus Gewohnheit, aus Pflicht. Weiß es nicht. Vielleicht war die Gemeinde so geprägt, dass sie sich nicht mehr von Gottes Wort hat ansprechen lassen. Dass da keine lebendige Beziehung mehr war. Vielleicht hat sie zu wenig gebetet. Ist auch immer wieder so dieses Anliegen, auch bei uns in unserer Gemeinde, wenn es ums Gebet geht, dann haben viele andere viele Ausreden, dass man ja nicht beten muss. Auch Gebets am Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst sind nur wenige. Vielleicht hat die Gemeinde zu wenig gebetet. Vielleicht war die innere Beziehung zu Jesus nicht mehr da. Vielleicht hat man das, was man früher einmal gehabt hat, in sich, diese lebendige Beziehung, dieses Wollen. Ich will mit Jesus reden, ich will ihm meine Not, ich will ihm meine Sorgen bringen. Ja. Man nimmt es halt so an, die lebendige Beziehung hat schon lange nicht mehr existiert. Sie ist irgendwie normal geworden und langweilig geworden. Und dann dieses miteinander reden, mit Gott selber reden, mit Jesus zu reden, ist eingeschlafen. Ich finde, diese Gemeinde ist in einem Tiefschlaf. Und ich frage mich, wo sind wir, wo stehen wir, wo stehe ich? Vielleicht hat diese Gemeinde zu viel gearbeitet. Vielleicht haben sie nur gemeint, also wenn wir Aktivität nach außen bringen, wir müssen was tun, ne? Und dann wird geschafft, und dann wird gemacht, und dann wird gerackert. Und dann wird nicht mal mehr gefragt, Jesus, wo bist du eigentlich? Was willst du eigentlich, dass wir tun sollen? Da wird einfach nur noch gemacht. Es wird nur noch gemacht, dass man es macht. Wie viel Ausdruck nach außen? War uns der Ausdruck nach außen wichtiger? Wir müssen ja was darstellen als Gemeinde. Die Gemeinde ist ja so, das sind nicht viele Intellektuelle bei uns, das sind nicht viele Doktoren bei uns, das sind nicht viele, die was können, die studiert haben, das sind nicht viele, dass wir was gelten in der Stadt. Da wird alles nur nach außen aufpoliert. Man legt auf Äußeres sehr viel Wert, aber innen drin sieht es pfui aus. Nach außen hui, nach innen pfui. Ihr kennt alle dieses Wort, diesen Satz. Vielleicht waren es nur noch Namenschristen. Man ist sonntags in den Gottesdienst gegangen, weil man es muss, weil man den Namen hat. Ich bin Mitglied in dieser Gemeinde und die Gemeinde erwartet von mir, damit sie ja nicht auf schlechte Ideen kommt oder schlechte Gedanken über mich kommt, dass ich zum Gottesdienst kommen muss. Und interessanterweise, unsere Kinder, von den Teenagern oder von noch, also von klein auf, die lernen dieses Verhalten, man muss etwas tun, man geht in den Gottesdienst, bloß um nicht zu zeigen, dass ich noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus habe. Und ihr spürt es, auch die Mitarbeiter spüren das, das sind so angelernte Verhaltensweisen von unseren Kindern, die noch nicht reflektieren, was Jesus Christus für sie getan hat, die das noch gar nicht können. Auch in unserer Gemeinde hat es Namenschristen, die meinen, sie gelten, sie gehören dazu, aber sie sind es nicht. Wir dürfen uns also nicht diese Scheuklappen aufziehen, bei uns gibt es nur heilige, gläubige Menschen. Auch wir haben Menschen in unseren Reihen, die Jesus Christus noch nicht kennen und noch nicht angenommen haben und die Jesus Christus brauchen. Und unsere Aufgabe ist es, Jesus ihnen lieb zu machen. Mit all unseren Fähigkeiten, manchmal gelingt es uns gut, manchmal gelingt es uns schlecht, aber unser Anliegen sollte sein, den Menschen Jesus Christus lieb zu machen. Vielleicht leben wir nur noch vom Glanz der alten Tage. Es war ja mal eine Zeit, da war hier alles voll. Da haben wir da hier irgendwelche Veranstaltungen gemacht und die waren so toll, da hat sich das Dach gehoben vor lauter Heiliger Geist. Und wir leben noch von dem, was wir an Erinnerung haben und was wir meinen, das ist noch Leben. So ist es dieser Gemeinde wahrscheinlich gegangen. Und die Frage, die sich uns stellt, die sich mir stellt, helfen wir anderen zum Leben? Ist das, was wir hier machen, ist das ein Ausdruck von Leben weitergeben? Ist das ein Ausdruck von dem, dass wir anderen Hilfen geben, zu leben, in diese Beziehung mit Jesus hineintreten zu können, mit unserem Leben, das wir noch haben? Oder helfen wir anderen zum Sterben? Es gibt nur diese zwei Pole. Entweder wir helfen anderen zum Leben mit Jesus Christus, oder helfen wir anderen, indem wir selber in diesem Todeszustand sind und mit dem, was ich dann tue oder auch nicht mehr tun kann, helfe ich anderen zum Sterben. Jesus gibt uns einen Rat. Sei wachsam und stärke das Übrige, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor meinem Gott. Er gibt ihnen den Rat, wach auf. Man könnte fast meinen, heute Morgen habe ich meine Frau am Fuß gefasst, weil sie noch müde war. Ich wollte ihr einfach zeigen, du, steh auf. Ich habe sie jetzt nicht so gerüttelt, wie ich es jetzt gezeigt habe. Aber es ist im Grunde genommen genau dieses Beispiel. Sei wachsam, werd wach. Du liegst in einem todesähnlichen, koma-ähnlichen Zustand und ich schüttel dich und mach und versuche dich aufzuwecken, dass du wieder wach wirst, dass deine Sinne wieder wach werden. Scheinbar muss es in diesem Zustand der Gemeinde noch möglich gewesen sein, dass der Bote, der diese Nachricht überbracht hat, im Grunde genommen dieses Rütteln an der Gemeinde vollzogen hat. Werd wach, lass deine Sinne wieder wach werden. Beginn wieder zu sehen, vor allem beginn wieder zu hören. Hör auf diese Botschaft, die ich dir sage. Gedenke nun, wie du empfangen hast und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Was soll er tun oder was soll die Gemeinde tun? Daran dich erinnern? Gedenke, erinnere dich, was du vor Jahren bekommen hast. Du hast das Evangelium, die gute Nachricht bekommen. Jesus Christus ist für dich gestorben. Erinnere dich daran, was du gehört hast, mit deinen eigenen Ohren und bewahre es und tue Buße. Wir müssen uns erinnern, immer wieder erinnern, was in der Vergangenheit war. Wir müssen uns erinnern, damit wir in der Gegenwart richtige Entscheidungen treffen können, damit wir eine Zukunft haben. Die Gemeinde in Sardes sollte sich erinnern, was in der Vergangenheit gewesen war. Und wir als Gemeinde in Rastatt sollen uns daran erinnern, wie hat Gott diese Gemeinde gegründet? Aus Menschen, die Jesus Christus gebraucht haben, die aufeinander angewiesen haben, die Jesus Christus gebraucht haben. Und wie sind wir in dieser Gemeindezeit gewachsen? Und wie ist diese Gemeinde durch wirkliche Schwierigkeiten gegangen und hat immer wieder das Handeln Gottes buchstäblich erlebt, bis wir heute auch in diesem Raum sitzen. Da gibt es viele, die dieses Zeugnis geben können. Wir müssen uns erinnern an das, was war, damit wir jetzt in dieser Zukunft, in dieser Gegenwart das Richtige tun, umkehren und Buße tun und es innerlich immer wieder bewahren. Jetzt müssen wir die richtigen Entscheidungen treffen, umkehren und Buße tun. Und wenn du nicht wachen wirst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, um welche Stunde ich über dich kommen werde. Es wird eine Konsequenz irgendwann mal geben. Jesus Christus hat auch dieser Gemeinde in dieser Sardes, hat sie gewarnt, hat eine Mahnung ausgesprochen, kehre um, tu Buße, erinnere dich, was alles gewesen ist, damit diese Gemeinde auch eine Zukunft haben kann. Diese Gemeinde in Sardes existiert heute nicht mehr. Ich vergleiche so ein bisschen wie dieses Bild. Da läuft Lava aus diesem Vulkan heraus. Dieses wird richtig rausgespritzt. Es ist über, weiß nicht wie viel Grad, über 1500, 2000 Grad heiß. In diesem Zustand ist diese Lava sehr, sehr flüssig. Sie bahnt sich den Weg überall hin, wo sie nur laufen kann. Und je weiter sie weg von diesem Zentrum der Hitze, dem Zentrum des Brodelns wegkommt, umso weiter wird sie kälter, kühlt sie ab, wird langsam fest, bewegt sich nicht mehr so und irgendwann mal erstarrt sie und bleibt liegen. Und dieses Bild ist auch ein Bild, das uns prägt, unsere Beziehung zu Jesus Christus. Am Anfang, da hat es nicht schnell genug gehen können. Da haben wir nicht schnell genug irgendwelche Dinge tun können für unseren Herrn Jesus Christus. Und je weiter, je älter, je weiter dieser Lavastrom von dem Zentrum sich entfernt, umso mehr kühlen wir ab, umso starrer werden wir. Und mein Wunsch ist auch für heute Morgen, dass wir diese Botschaft in uns mittragen, dass wir wieder näher zu diesem Zentrum kommen, dass Jesus Christus wieder dieses innere Feuer ausbrechen lässt, auch in unserer Gemeinde. Wir machen weiter in unserer Fahrt. Es gibt eine Therapie. Was kann man dieser Gemeinde raten? Werdet wach, lasst euch wach schütteln, lasst euch wach machen und lasst euch trainieren. Macht wieder gewisse Schritte. Wie ein Sportler nach der Reha, wenn er sich verletzt hat, dann kann er nicht diese 100 Meter in der gleichen Zeit laufen wie vorher. Da muss er seine Verletzung erst wieder auskurieren. Er muss nach und nach immer wieder sich kräftigen. Er muss nach und nach Schritte gehen. Er muss nach und nach immer ein bisschen schneller werden. Er muss sich kleine Ziele setzen, bis er wieder am Ende seiner vollen Leistungsfähigkeit ankommt. wachsam werden, aufwachen, trainieren und in dem Wissen, Gott hat was für uns noch vorbereitet. Er möchte mit uns noch etwas tun. Das heißt, lass dich nicht hängen. Nimm das wahr, dass Jesus Christus mit dir noch eine Aufgabe hat. Jesus Christus möchte dich dazu verwenden, möchte dich gebrauchen, anderen Menschen das Evangelium weiterzugeben. Egal wie alt du bist, egal wo du stehst, Jesus hat noch was für dich zu tun. Wie gesagt, erinnere dich und tue Buße. Erinnere dich, was war, dass du in der Gegenwart kluge Entscheidungen treffen kannst, richtige Entscheidungen treffen kannst, damit du eine Zukunft haben kannst. Merk dir diesen Satz. Halte dir auch die Folgen vor Augen. Es kann einmal ein Zeitpunkt sein, wo alles zu spät ist, wo Jesus sagt, okay, das war's jetzt, diese Gemeinde existiert nicht mehr, sie hat sich selber beerdigt. Und halte dir immer wieder vor Augen, dass wir nicht aus uns heraus selber etwas tun können, sondern dass wir Jesus Christus brauchen. Du brauchst heute, morgen Christus. Egal in welchem Zustand du bist, du brauchst Jesus Christus, um mit Jesus leben zu können. Denn nur er kann Leben geben. Ich kann mir nicht das Leben selber geben. Ich kann vielleicht rumwurschteln und irgendwelche Dinge tun, aber ich kann mir Leben nicht selber geben. Das kann nur Jesus Christus. Er gibt auch eine Verheißung, und das möchte ich an diesem Mädchen zeigen, an diesen zwei Mädchen, zwei kleine Dreckspatzen, die es gelernt haben oder die es richtig toll finden, sich im Schlamm zu suhlen. Ich habe bestimmt, als ich klein war, auch so mal ausgesehen. Aber wir als Menschen sind eigentlich so geborene Schlammsuhler, sage ich jetzt mal. Da gibt es diese Schlammspringer. Das sind so kleine Tiere, so kleine irgendwelche, sind so zwischen Fischen und Landtieren, die sich nur im Schlamm suhlen. Und wenn die Ebbe kommt, das Wasser weggeht, dann haben sie gelernt, im Wasser, auf dem Land, auf dem Schlamm zu hüpfen. Aber die schaffen es da zu überleben, dann warten sie, bis das Wasser kommt, in der Zwischenzeit versuchen sie, was zu fressen zu finden. Wir als Menschen neigen immer dazu, so auszusehen wie die kleinen Mädchen. Wir haben diese Affinität zum Schlamm. Da heißt es, aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Es hat wenige gegeben in dieser Gemeinde, die bereit waren, ich halte an Jesus Christus fest, die nicht in der Gefahr gewesen sind, wieder zurück zum Schlamm. Da ist es doch immer sehr angenehm, ne? Da kann man sich ja dann immer so richtig reinkuscheln. Da kann man sich ja richtig immer so schön reinlegen. Man sieht zwar hinterher aus wie Sau, aber ja. Liegt in uns Menschen drin, dass wir uns so verhalten. Aber es hat einige in dieser Gemeinde in Sardes gegeben, die sich nicht so verhalten haben wie diese kleinen Mädchen. Sie waren bereit, einiges auf sich zu nehmen, einiges zu investieren, und waren bereit, Jesus Christus nachzufolgen. Und da passt dieses Bild eigentlich besser dazu. Dieses Bild von diesem Mädchen, ich wollte eigentlich noch ein bisschen, dass sie so tolle weiße Kleider hat, wie so geschmückt wie eine Braut, aber ich denke, das ist dann auch wieder zu übertrieben. Aber diese junge Frau, die hat so diesen Blick in den Augen und auch dieses weiße Kleid an, wo ich sage, die hat ihre innere Schönheit bewahrt. Die hat ihre innere Schönheit bewahrt im Aufsehen auf Jesus Christus. Und da heißt es dann, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Was gibt es ein größeres Lob für diese junge Frau? Was gibt es ein größeres Lob für uns, wenn wir uns nicht in diesen Dreck und diesem Schlamm suhlen, sondern im Aufsehen auf Jesus Christus überwinden und dann erleben zu dürfen, dass wir mit weißen Kleidern überkleidet werden. Dass wir weiße Kleider bekommen und wenn Jesus Christus eines Tages unseren Namen vor Gott, dem Vater, bekennt. Wenn Jesus Christus deinen Namen, ich sage jetzt mein Finger geht jetzt im Grunde genommen auf jeden Einzelnen von euch. Jesus Christus wird deinen Namen eines Tages mal bekennen, vielleicht, wenn du ihm nachgefolgt bist, wenn du diese Kleider angezogen bekommst. Und was kann es Schöneres geben, wenn Jesus deinen Namen vor Gott, dem Vater, ausspricht? Der gehört oder die gehört mir. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist der Versammlungen, den Versammlungen sagt. Ich habe sie heute euch ausgerichtet. Es liegt an euch, eure Ohren nicht gleich wieder zuzumachen, sondern bewegt es in eurem Herzen. Und das wünsche ich euch, möchte ich euch heute mitgeben. Und mit dem Wort wollte ich schließen. Amen.